Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Viel Kollektiv, viel Teilhabe, viele Mitmachprojekte, Installationen, Performances. Darauf hat man sich bei der diesjährigen Documenta schon eingestellt im Vorhinein. Heute gab es einen ersten Rundgang und wir sprechen gleich darüber, was in Kassel wirklich zu sehen ist. Fotografien von Boris Michailow im Rahmenprogramm der Art Basel. Ein ganz besonderer Blick auf die postsowjetische Ära auf ukrainischem Boden. Und dann geht es nach Brasilien auf der Bühne der Wiener Festwochen. Am Abend hatte ein Stück von Christiane Jatahi Uraufführung. Es geht um die bis heute andauernde koloniale Gewalt in ihrer brasilianischen Heimat. Über die Documenta wurde in den vergangenen Wochen fast nur noch im Zusammenhang mit Antisemitismusvorwürfen gesprochen. Der Streit ist nicht beigelegt, er ruht eher. Und man darf gespannt sein, ob er in den kommenden 100 Tagen der Kunstschau dann nochmal so richtig aufflammt oder es, wie manche vermuteten, ab jetzt nur noch um Kunst geht, beziehungsweise künstlerische Prozesse. Denn genau das, das Prozesshafte, hat sich das indonesische Kuratorenkollektiv Ruan Grupa ja auf die Fahnen geschrieben. Heute wurde die Documenta für die Presse eröffnet. Es gab eine Pressekonferenz, auch einen Rundgang. Und meine Kollegin Claudia Wheeler konnte sich einen ersten Eindruck verschaffen. Wie fällt der denn aus?
Na, also ich habe es heute wirklich nur geschafft, mich im Zentrum der Stadt umzuschauen, also rund um das Fridericianum. Und wie zu erwarten, hat man hier wirklich eine ganz andere Art von Ausstellung. Man kann also nicht einfach mal so rumschlendern und hier und da mal schauen, sondern man muss sich als Besucherin wirklich Zeit nehmen und sich auf die einzelnen Arbeiten und auch die einzelnen Kollektive, die hier ausstellen, wirklich einlassen. Es gibt also nur ganz wenig Malerei zu sehen. Das meiste sind große Installationen oder Projekte, die politische Arbeiten in verschiedenen Ländern dokumentieren. Und viele Installationen sind aus ganz einfachen Materialien gefertigt. Man kann sich eben da auch reinsetzen, chillen. Das gemeinsame Abhängen ist ja auch so eines der Schlagworte von Ruan Grupa. Es gibt einiges an Urban Gardening, wo regelmäßig ja zusammen gekocht werden soll. Es geht ja bei dieser Documenta ganz viel um das Gemeinschaftliche, das Zusammenwirken von Kunst und Gesellschaft und um das Mitmachen auch. Und die Besucher sollen Teil dieser großen Lumbung-Gemeinschaft werden. Also Lumbung, das Motto, das so etwas bedeutet wie Teilen von Ressourcen. Das habe ich heute leider noch nicht so erleben können. Ich dachte, man kommt jetzt hierher und kommt so rein in eine riesige Party, wo Künstlerinnen und Künstler überall rumwuseln. Aber vielleicht kommt das ja noch. Die Documenta wird ja erst am Samstag offiziell eröffnet.
Das Fridericianum ist das Aushängeschild der Documenta, obwohl es natürlich viele andere Orte gibt. Aber das ist eben so der Ort, dem die Kuratoren, in dem Fall Ruan Grupa, ihre Ausgabe so ein bisschen auch einen Stempel aufdrücken können. Was passiert denn dort?
Also das Fridericianum, das nennt sich jetzt Fritz School. Das komplette Erdgeschoss ist in eine Schule umfunktioniert worden. Also auf der einen Seite gibt es einen Kindergarten und eine Schule, wo andere freiere Lernkonzepte entwickelt und ausprobiert werden sollen, gemeinsam mit den Kindern, architektonisch auch wieder mit ganz einfachen Mitteln gestaltet, aber sieht wirklich toll aus. Da bekommt man gleich Lust, nochmal zur Schule zu gehen. Und heute Morgen war auch schon eine Schulklasse dort. Und auf der anderen Seite, im anderen Flügel, gibt es dann die Schule für die Erwachsenen. Die nennt sich Good School. Das ist eine Bildungsplattform, die Ruan Grupa 2018 in Jakarta gegründet hat. Und ist so eine Art ja, Kulturzentrum, wo KünstlerInnen aus allen Bereichen zusammenarbeiten. Und diese Good School hat man nun in das Fridericianum hineingesetzt. Also es gibt Werkstätten, Sitzgelegenheiten, Bibliotheken. Überall hängen so Zettel an den Wänden mit Notizen. Und circa 40 Mitglieder aus dieser Good School wohnen tatsächlich auch im Fridericianum. Im Hof gibt es dann so eine Küche. Und man soll während dieser 100 Documenta-Tage eben mit den KünstlerInnen ins Gespräch kommen, sich austauschen und vielleicht sogar gemeinsam etwas entwickeln. Als ich heute da war, war leider niemand von den Good School-Mitgliedern da. Und da war ich doch auch ein bisschen verloren und da hat sich zumindest für mich gezeigt, hier braucht es wirklich den Austausch, weil ohne Menschen einfach so als Installation funktioniert das Ganze nicht. Mhm.
Sie haben eben diesen Begriff Lumbung schon erwähnt, der ja so von Anfang an mit dieser Documenta in Verbindung gebracht wird, also seitdem sie geplant wird. Lumbung, die Reisscheune, ein Ort, an dem überschüssige Ernte gelagert wird für die Gemeinschaft. Taucht die denn jetzt auch ganz konkret in Kassel irgendwo auf?
Ja, die taucht auch auf, und zwar im sogenannten Ruru-Haus. Das steht mitten in der Fußgängerzone in einem ehemaligen Kaufhaus und ist so etwas wie das Wohnzimmer von Roan Grupa. Und das ist jetzt so zur Straße hin als Café geöffnet. Und dort in diesem Ruru-Haus gibt es die Lumbung Gallery und den Lumbung Kiosk. Also hier werden Werke aus der Documenta-Ausstellung zum Kauf angeboten. Da gibt es einen Katalog, da kann man sich anschauen, was angeboten wird. Und die Preise orientieren sich nach den finanziellen Grundbedürfnissen der Kollektive und ihrer Produktionskosten. Und die Einnahmen werden dann, wie in der Reisscheune, gemeinsam verwaltet und auch geteilt.
Gibt es denn bei dieser Documenta auch so richtige Knaller, also so wirkungsstarke Kunstwerke, die man dann auch nicht mehr vergisst, die man dann vielleicht aber auch relativ schnell erfassen kann?
Ja, die gibt's wirklich. Also es gibt zum Beispiel eine begehbare Installation vom Nest-Kollektiv aus Nairobi. Die haben Textilmüll, die Länder des globalen Nordens in Afrika abladen, zu so riesigen Ballen zusammengepresst und daraus ein Haus gebaut, in das man reingeht. Und da läuft dann ein Video, in dem man erfährt, was mit den Kleidern passiert, die als Spenden in Afrika ankommen. Das sind circa 180.000 Tonnen pro Jahr und 40 davon sind einfach unbrauchbar, weil sie in einem extrem schlechten Zustand sind und die landen dann wieder als Müllberge in der Landschaft und machen zum anderen natürlich auch die eigene Textilindustrie kaputt. Und das ist eine ganz einfache, sehr gut recherchierte Arbeit. Die steht mitten in der Karlsaue, in diesem sehr schön sauber angelegten Park hier in Kassel. Und dann hat heute das indonesische Kollektiv Tearing Paddy den ganzen Nachmittag vor der Documenta-Halle und vor dem Stadttheater so bunte, selbstgebastelte Pappkartonpuppen aufgestellt. Die sind fast lebensgroß und werden so bei Protesten immer mitgenommen. Und die stecken hier nun im Rasen und bevölkern den ganzen Vorplatz. Und Tanja Brugueda aus Kuba, die zeigt in der Documenta-Halle KünstlerInnen, die von der kubanischen Regierung tyrannisiert und zensiert wurden. Und zwar wird diese Ausstellung auch alle 10 Tage gewechselt, um ein möglichst vielfältiges Bild zu zeigen. Also die Sachen haben mich sehr beeindruckt.
Sie haben ja schon einiges erzählt jetzt, gleichzeitig aber auch gesagt, es war erst ein kleiner Ausschnitt, den Sie sehen konnten. Würden Sie sagen, oder lässt sich da jetzt schon irgendwie sagen, ob das eine starke Documenta-Ausgabe ist?
Ich glaube, das steht und fällt alles mit der Bereitschaft der BesucherInnen, da mitzumachen, ne? Weil Sie haben ja schon erwähnt, es geht um das Mitmachen, das Partizipative ist ein ganz, ganz starkes Motiv und viele Arbeiten funktionieren auch nur, wenn sich beide Seiten aufeinander einlassen. Und das wird jetzt die große Probe werden nach 100 Tagen. Lassen sich die Menschen darauf ein? Entsteht hier wirklich was Neues? Ist die Documenta wirklich ein Forum für diese Art von, ich sage mal ganz in Anführungszeichen, Mitmachausstellung. Also das wird über die nächsten 100 Tage eine Prüfung werden. Und das kann man am ersten Tag noch nicht sagen. Ich glaube, da muss man einen Schnitt machen, wirklich ganz am Ende.
Und das Thema Antisemitismus, kam es denn heute bei der Pressekonferenz überhaupt zur Sprache?
Ja, es kam zur Sprache. Also es gab Statements vom Oberbürgermeister Christian Geselle und von der hessischen Ministerin für Wirtschaft und Kultur Angela Dorn, die eben wiederholt betont haben, dass Antisemitismus keinen Platz auf der Documenta habe. Es gab ein klares Bekenntnis zur Kunstfreiheit. Aber wie Sie schon am Anfang gesagt haben, ob und wie sich die Debatte jetzt weiterentwickelt, auch das wird sich zeigen.
Claudia Wheeler über die Documenta 15. Exklusiver Presserundgang war heute. Ab Samstag ist sie offiziell eröffnet und übermorgen, also Freitag, berichten unser Kulturmagazin Kompressor nachmittags ab 14.05 Uhr und wir von Fazit live von der Weltkunstschau Documenta 15 in Kassel. Claudia, vielen Dank.
Gerne.
Von der sogenannten biennalen Kunst zur käuflichen Kunst. Morgen startet nämlich auch die Art Basel, immer noch die wichtigste aller internationalen Kunstmessen. Käuflich ist dort allerdings nicht das Rahmenprogramm, über das wir jetzt sprechen. Das nämlich ist Künstlern aus der Ukraine gewidmet. Und viele Institutionen sind daran beteiligt, die Fondation Bayerler zum Beispiel oder das Kunstmuseum Basel, aber auch das Pintschuk Art Center in Kiew. Und mit dem Direktor dieses Privatmuseums, Björn Geldhoff, habe ich am Abend gesprochen. Unter anderem über Boris Michailow, von dem jetzt eine neue Serie in Basel zu sehen ist. Björn Geldhoff, erstmal guten Abend.
Guten Abend.
Boris Michailow, einer der ganz großen Fotografen unserer Zeit, ein Fotodokumentarist, der ja in den 90er Jahren so richtig international bekannt wurde, zumindest im Westen, auch weil er diesen Zerfall der Sowjetunion mit seiner Kamera begleitet hat, und zwar so an den Rändern der Gesellschaft, würde ich jetzt mal sagen. Was zeigen Sie denn jetzt für Bilder von ihm in Basel?
Ja, wir haben von Boris die letzte Serie von Fotografen gezeigt. Und die Serie ist genannt Die Verleitung zum Tod. Und das ist eine Serie nicht von neuen Fotografien, aber wo er gearbeitet hat mit seinem Archiv. Also, was Sie schon gesagt haben, die Fotografien, die auch den Fall von den Sowjetunion porträtieren und auch seine eigene Fotografie, wo er wie Performer im Bild tritt.
Also auch Bilder so aus den 90er Jahren, ja?
Richtig. Und es geht immer darum, dass zwei Bilder zusammenkommen. Also das ist wirklich ein Gespräch zwischen zwei Bildern, die am ersten Sicht nichts miteinander zu tun haben, aber sich ganz anders in den Kontext von der Konversation.
Und diese Bildpaare, die hängen jetzt an vielen Fassaden in Basel, ja?
Richtig, die sind draußen und das ist ein ganz Parcours, das man durch Basel könnte entdecken. Und das geht es immer um eines Bild zu zeigen. Und dann gibt es auch ein Filmprogramm mit jüngeren Künstlern, die auf eine andere Weise über ihres Land Ukraine sprechen.
Ich würde gerne noch mal einen Moment bei Boris Michailow bleiben. Was transportiert sich denn aus diesen Bildern aus den 90er Jahren heute vor diesem Hintergrund des Krieges in der Ukraine?
Ja, das ist wirklich das Ende der Sowjetunion und die Frage nach, was die Union gemeint hat für Ukraine, kommt jetzt auch am Ende. Das ist nicht mehr möglich, die Frage zu stellen. Und das ist das ganz Schwierige an dem Krieg heute, dass die gemeinsame Geschichte ausverloren ist gegangen. Und das ist ein Teil von das Gespräch, das wir heute haben mit Boris Michailow in Basel.
Vielleicht können Sie das noch ein bisschen ausführen. Also es geht darum, dass durch diesen Krieg, der ja natürlich polarisiert in Ukraine auf der einen und Russland auf der anderen Seite, so etwas wie eine Erfahrung des Systemzerfalls in den 90er Jahren eigentlich auch als Teil der Identität jetzt ausgelöscht wird?
Ich glaube, das geht darum, dass es gibt eine Appropriation von alle Bilder, die Sowjetbilder sind, bei Russland. Und wenn man über die Sowjetunion nachdenkt, dann geht es nicht nur um die russische Kultur. Das geht um eine Kultur von alle Sowjetländer. Das geht auch über die Kultur in Aserbaidschan, in Kasachstan, in die Ukraine. Aber jetzt gibt es eine Politik von Appropriation von Russland, wo die sagen, alles, was Sowjetunion ist, ist auch unseres. Und ich glaube, das ist ein Teil von die ganz schwierige Übung, die wir jetzt im Westen haben, darüber nachzudenken und auch die Geschichte von die Sowjetunion, das weiß ich nicht auf Englisch, to deconnected.
Abzuschneiden, von, die Verbindung zu trennen.
Abzuschneiden, vielen Dank, von Russland.
Wahrscheinlich ist das ja ein Prozess, der auf beiden Seiten stattfindet. Also Appropriation auf der russischen Seite, man holt sich das zurück, aber auch eine Abwehrreaktion auf der ukrainischen Seite, dass man damit nichts mehr zu tun haben will. Oder verstehe ich das falsch?
Ganz richtig. Das ist jetzt der Fall und das ist auch unmöglich gemacht nachher den Angriff von Russland an Ukraine. Und jetzt ist die ganze Geschichte jetzt ganz schwierig für die Ukraine, damit umzugehen.
Boris Michailow ist inzwischen über 80. Sie haben aus diesem Pintschuk Art Center in Kiew jetzt aber auch noch Werke von jüngeren Künstlerinnen und Künstlern mitgebracht. Was ist denn noch zu sehen in Basel?
Ja, die jüngeren Künstler, die sprechen auch über ihres Land. Und wie Boris. Boris war immer ein ganz kritischer Geist. Und die Fotografien waren immer kritisch. Ein kritisches Bild von das Land und von die Geschichte. Und auch die jüngeren Künstler, die arbeiten auf eine ganz kritische Weise über ihres eigenes Land. Und die stellen sich Fragen über die Zukunft von das Land und die Relation zwischen der Geschichte und das heutige Ukraine. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Kombination, weil es schaut nicht nur die Geschichte, aber auch die Zukunft von Ukraine dort. Und die Filme sind zu sehen im Theater, im Basel Theater, wo sie den ganzen Tag laufen.
Können Sie mal vielleicht anhand von ein paar Beispielen sagen, worauf sich diese Kritik bezieht? Was sind das für Themen?
Zum Beispiel, es gibt einen Film Tailings Dam von Rivkovsky-Rachinski. Zwei Künstler, die gefilmt haben in Kryvyi Rih, das ist eine Stadt im Osten, eine ganz industrielle Stadt, wo man Iron Ore split. Ich weiß,
Iron
Ore nicht auf Deutsch. Die Grundstoffe von Metall. Man brecht das offen und dann gibt es einen Rest. Und das Rest ist ganz giftig. Aber jetzt, es gibt ein ganz schönes, aber auch ein ganz I'm sorry, this I will have to say in English, because this is way too complicated for me in German. Entschuldigung dafür. Mm-hmm. The work is actually shows landscapes of rest material from iron that has been broken and has been extracted from the ore. And it is in these incredible poisonous landscapes. They're also very beautiful. And they're a part of the history of the Soviet Union, because there was so much land that using it as also a wasteland was quite fine. But today they are asking the question, what do we do with that history? What do we do with that industrial history? But also with the environmental impact that it has on Ukraine today. How do we deal with that and how do we imagine that as a future?
Das sind also Arbeiten, die Landschaften zeigen, sagt Björn Geldhoff. Landschaften aus Restmaterial, aus Eisen, das vom Erz getrennt wurde. Unglaublich giftige, sagt er, aber auch unglaublich schöne Landschaften. Und die gehören eben zur Geschichte der Sowjetunion dazu. Das war lange Zeit überhaupt kein Problem. Aber heute fragt man sich, was man damit jetzt macht mit diesem Teil der Geschichte, mit dieser Industriegeschichte und eben auch den Folgen für die Umwelt in der Ukraine. Herr Geldhoff, dieses Pinchuk Art Center in Kiew, das Sie leiten, scheint ja auch ein besonderer Ort zu sein, ein Ort, an dem man sich eben auch schon länger kritisch einmischt, auch in die inneren Angelegenheiten. Welche Themen haben Sie als Direktor in den letzten Jahren angetrieben? Und welche Themen, frage ich noch dazu, sind jetzt so ohne weiteres vielleicht auch nicht mehr vermittelbar durch diese Kriegssituation?
Mhm. Wir haben uns immer eingeladen mit Themen, die für die politische und soziale Situation in Ukraine ganz wichtig sein. Wir haben Fragen gestellt über die Demokratie, wir haben Fragen gestellt über Identität, gearbeitet mit der HDBI-Community. Und wir haben auch immer ganz stark investiert in den jüngeren Künstler durch den Future Generation Art Prize, die junge Künstler auf den ganzen Welt einladet, teilzunehmen. Ich glaube, das ist der wichtigste Preis für junge Künstler in der Welt und die findet statt in die Ukraine im Pinchuk Art Center, aber auch mit das Pinchuk Art Center Preis, dasselbe Konzept, aber für junge ukrainische Künstler. Wir haben immer ganz stark investiert in ihr das vorzugeben, aber auch ihr zu emanzipieren, also dass die wirklich auch Teil von dem globalen Kunstfeld werden können. Und was wir auch immer haben gesagt und was wir auch immer haben untersucht, ist die Geschichte und die künstlichere Geschichte von der Ukraine. Und jetzt ist das ein schwieriges Thema, weil die künstlichere Geschichte hat einen Teil zu tun mit alles von Sowjetunion. Und das jetzt zu besprechen, ist ganz schwierig.
Was glauben Sie, wie verändert dieser Krieg die ukrainische Gesellschaft? Wie verändert er vielleicht auch die aufgeklärten urbanen Schichten?
Ja, die Ukraine ist schon im Krieg von 2014. Also ich glaube, was jetzt passiert, ist unglaublich schwer. Aber ich glaube auch, dass die Ukraine ein Resilience hat, das auch zu überkommen. Und was unglaublich schön ist, ist, dass jetzt haben wir eine Gemeinschaft, die ein Ziel hat. Und das Ziel ist zu gewinnen. Das Ziel ist zu überleben. Und ich glaube, das ist etwas wunderbar. Nachher kommen alle Fragen. Nachher haben wir wieder eine Demokratie. Und in einer Demokratie gibt es verschiedene Meinungen. Und die haben wir immer gehabt in Ukraine. Und ich glaube, auch nach dem Krieg können wir die behalten, weil das ist ein ganz wichtiges Element für die Ukraine. Also wie das sich geändert hat, ich glaube, das hat sich jetzt geändert in einer Union, wo eine ein Ziel hatten. Aber ich glaube, das ändert sich wieder nach einem ganz lebende und energievolle Demokratie, die die Ukraine war vorher den Krieg.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Geldhoff.
Danke.
Dass ein Kuss zwischen zwei Frauen noch immer für Skandale sorgen kann, man mag es kaum glauben. Aber tatsächlich wurde der Animationsfilm Lightyear aus dem Hause Pixar Disney inzwischen in 15 Ländern aus dem Programm genommen. Über den Film sprechen wir gleich. Erstmal aber geht es um eine deutsche Produktion hier bei den Filmen der Woche. A, E, I, O, U, das Alphabet der Liebe, der neue Film von Nicolette Krebitz mit Sophie Reuss in der Hauptrolle, die sich in einen deutlich jüngeren Mann verliebt Und das sind wir, Anke Lewicke, ja schon fast beim zweiten Tabu, dass so ein umgekehrter Altersunterschied überhaupt noch bemerkenswert ist. Also da muss man ja auch sehr aufpassen, dass man sich nicht in der Klischeekiste vergreift. Ne?
Ja, vor allen Dingen frage ich mich die ganze Zeit, warum jetzt in den Interviews, in den Kritiken immer so betont wird, wie alt die Figur Anna von Sophie Reuss in dem Film eigentlich ist. Warum redet man nicht nur von dem Alter, von dem Altersunterschied? Und warum sagt man nie mal, dass Adrian, in den sie sich verliebt, 18 Jahre alt ist? Also da wird schon eine Kiste mit aufgemacht, die, wie ich finde, dem Film gar nicht so gut tut. Und bei Nicolette Krebitz ist es ja immer so, dass sie so extreme Konstellationen nimmt, um die Liebe zu erkunden, ihre Figuren, damit Gefühle sich vielleicht auch neu erfinden können. In ihrem vorherigen Film Wolf war es ja eine junge Frau, Halle Plattenbau, die sich eben in das titelgebende Tier verliebt. Hier ist es der Altersunterschied. Also Sophie Reuss, Schauspielerin, schon lange keinen Job mehr, kriegt die Handtasche geklaut und wenig später steht der junge Mann bei ihr vor der Haustür für Sprechunterricht. Und bei Sophie Reuss würde man auf alle Fälle liebend gern Sprechunterricht nehmen.
Ich schaue es mir an. Ich habe es vor Augen. Und als hätte ich einen Bogen, den ich spanne, atme ich ein, forme die Lippen, halte mich bereit und...
Puh! Mich hier in der sehen würde.
Focus, Aim, Shoot heißt das Spiel.
Wow.
Ja, und dieser junge Mann, Adrian, wird dann auf einmal immer wieder pünktlicher zum Sprechunterricht kommen. Und beim Sprechunterricht ist es ja auch so, dass man manchmal eben sich anfassen muss, um den Atem zu kontrollieren. Also zwischen den beiden passiert tatsächlich etwas und sie lassen sich beide davon auch überraschen.
Mhm. Aber weil wir eben dieses Klischee schon angesprochen haben, ja, oder diesen Altersunterschied, das ist ja wohl das Thema, das Nicolette Krebitz als Regisseurin auch interessiert, oder? Oder wie soll man diesen Film anders beschreiben?
Ja, ich frage mich dann immer, der Film spielt dann irgendwann auch in Frankreich. Ich meine, in Frankreich habe ich schon häufig Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Isabelle Huppert gesehen, die sich auch in wesentlich jüngere Männer verliebt haben, ohne dass das so groß Thema wurde. Und hier gibt es so Szenen, wo ich einfach sagen würde, da ist der Film nicht bei seiner Heldin. Also am Anfang muss sie synchron einsprechen und da ist ein Schauspieler, ihr Alter, der baggert sie an, sie feuert ihm eine. Und statt mit ihr rauszugehen, bleibt die Kamera aber in dem Raum und die Aufnahmeleiterin und der Schauspieler ziehen dann beide über sie her und sagen, ja, die ist eben in die Jahre gekommen und sonst was. Also ich finde, das ist nicht nötig. Oder wenn man mit den beiden zusammen ist, sieht man immer seinen Blick auf Sophie Reuss, also auf Anna gerichtet, die dann in so einem Schürzchen ihrem Kakao macht oder eine Suppe warm, dann geht sie auch noch auf so ein Stühlchen. Das macht Sophie Reuss alles toll, aber es sind eben seine Blicke, die über ihre Figur so abtastend sind. Und da frage ich mich eben, ja, es soll ja eine unkonventionelle Liebesgeschichte erzählt werden, aber warum auf so konventionelle Bilder dabei zurückgreifen? Also ich erwarte ja jetzt gar nicht, dass ich ihren Blick auf ihn sehe, sondern vielleicht hätte man mal dieses Ganze mit Blicken hin und her sprengen können. Vielleicht hätte man die beiden mehr zusammen im Bild zeigen können, um zu gucken, welche Spannung da entsteht. Hätte ich vielleicht interessanter gefunden. Aber bei Sophie Reuss sagt man doch auch immer, die gehört zu den SchauspielerInnen, die können das Telefonbuch vorlesen. Ist trotzdem unterhaltsam, ist sie auch. Und ihr bester Freund wird von Udo Kier gespielt. Und ich würde mal sagen, Sophie Reuss und Udo Kier sind das neue Traumpaar des deutschen Kinos.
Aber jetzt haben wir überhaupt nicht über den Schauspieler gesprochen, der den 18-Jährigen spielt. Was kann der denn?
Der macht das schon ganz gut, weil er sich selbst so sehr schön überraschen lässt, weil er auch so ein bisschen ja noch so Babyspeck hat und man glaubt ihm das schon, dass er sich so in Sophie Reuss verguckt hat und man kann das auch gut nachvollziehen. Und Sophie Reuss ist ja eigentlich auch eine alterslose Schauspielerin. Die könnte doch auch noch eine 20-Jährige spielen, das würde man ihr auch glauben. Deshalb verstehe ich den Heckmeck mit dem Alter nicht so richtig.
Okay, also der Film lässt sie etwas fragend zurück.
Ja.
Ja? A, E, I, O, U, das Alphabet der Liebe, neuer Film von Nicolette Krebitz mit Sophie Reuss. Anke Lewicke, wir haben jetzt immer noch nicht den Namen des Schauspielers genannt. Das sollten wir an der Stelle mal tun.
Ja, Milan Herms.
So, und jetzt nochmal zurück zur lesbischen Liebe in muslimischen Ländern. Dort nämlich wurde dieser Film Light hier, über den ich eben schon kurz gesprochen habe, verboten. Also von Saudi-Arabien über Ägypten bis Indonesien. Anke Lewicke, Sie haben den Film gesehen. Was ist es denn für eine Kussszene, die so skandalös ist?
Also es ist wieder ein Animationsfilm um Buzz Lightyear, die Figur aus Toy Story, der Space Ranger. Und der hat eine Kommandantin, Alicia, eine Afroamerikanerin. Und die sind alle so gestrandet auf einem Planeten, kommen nicht weg. Und er muss immer Zeitreisen unternehmen. Und er kommt immer jünger zurück, die anderen werden älter. Und beim ersten Mal, als er zurückkommt, erzählt Alicia ihm von ihrer neuen Freundin. Beim nächsten Mal haben die beiden schon ein Kind, beim dritten Mal sind sie Großeltern. Das sind alles Miniszenen, die spielen eigentlich keine große Rolle in dem Film. Und zwischendurch gibt es einfach diesen Kuss, der aber eher so ein Schmatzer ist, so in aller Selbstverständlichkeit, so ganz kurz dahingeworfen. Also kein leidenschaftlicher Kuss.
Das reicht für ein Verbot.
Das reicht anscheinend für ein Verbot. Und ich finde es ganz interessant, wie Disney jetzt damit umgeht. Man könnte ja sagen, wie es eigentlich immer gang und gäbe ist. Man schneidet die Szene raus und zeigt dann den Film. Der wird ja weltweit gestartet. Aber es gab ja vorher im Hause Disney Pixar auch schon Ärger um diesen Kuss. Der sollte von Disney schon rausgeschnitten werden. Aber da haben sich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gegen gewehrt, weil sie auch wollen, dass der Animationsfilm diverser wird. Also vielleicht ist es Druck aus dem eigenen Hause. Vielleicht möchte man auch als Disney, als großer Konzern einfach mal darauf aufmerksam machen, was Zensur in anderen Ländern auch noch heißt und wie man damit umgeht. Also ich finde, da kommt auch eine ganz gute Kontroverse mit im Gang, weil das sind ja Länder, da gibt es ja richtige Industrien, wie man zum Beispiel ein Dekolleté weggedigitalisiert oder einen Minirock dann auf einmal lang macht oder eben Schnitttechnik, einfach alles rausschneiden. Das sind Länder mit den Scissorhands, könnte man sagen.
So, jetzt aber noch kurz zum Film selbst. Lightyear, worum geht's da eigentlich? Der Film beginnt ja, können wir mal kurz reinhören, mit einer Bruchlandung.
Wir bringen alle nach Hause.
Komm schon!
Brauchen Sie meine Hilfe?
Negativ.
Sind Sie sicher?
Ich bin Buzz Lightyear. Ich bin mir immer sicher.
Oh nein.
Ja, für mich könnte der Film ein bisschen origineller sein. Also wie gesagt, die hängen dann auf diesem Planeten über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte fest. Und das Ganze sieht mir dann zu sehr aus wie Star Wars. Es gibt dann auf einmal eine Roboterarmee, ein anderes Raumschiff, so Todesschiff ähnlich. Das ist mir eigentlich zu düster. Sonst war Pixar ja auch immer mal, hat mehr die Fantasie spielen lassen. Aber was ganz schön dann wiederum ist, dass diese ganze Technik dann auch mal Dellen bekommt und Kratzer. Dadurch wird das so eine anschauliche Haptik. Ja, und Buzz selbst hat ja hier auch so ein Grübchen am Kinn. Das ist immer so sein Emotionszustand. Das ist schön animiert und wir erfahren auch, dass es in der Zukunft eine neue Form von Sandwiches gibt. Es gibt nicht mehr ein Brot und dazwischen ein Stück Schinken, sondern es ist umgekehrt zwei Stücke Schinken und dazwischen das Brot.
Haben Sie Spaß gehabt beim Gucken?
Nein, weil ich tatsächlich immer wieder an Toy Story denken musste und wie toll ich das fand, dass dann auf einmal, wenn man das Kinderzimmer verlässt, da so ein Eigenleben sich entwickelt. Und hier war mir das einfach alles schon zu gang und gäbe, abgefilmt, zu viele Vorbilder, die ich gesehen habe. Aber natürlich ist man immer wieder erstaunt über die Animation und dann gibt es wie immer wieder den originellen Sidekick. Das ist ja eine Roboterkatze, die auch als Allzweckwaffe einsetzbar ist, auch als Schraubenzieher, aber auch immer seelischen Rückhalt gibt.
Unsere Filmkritikerin Anke Lewicke über den Animationsfilm Lightyear, zensiert in einigen muslimischen Ländern wegen des Kusses zwischen zwei Frauen. Und wir sprachen auch über den neuen Film von Nicolette Krebitz, A-E-I-O-U, das schnelle Alphabet der Liebe. Beide Filme laufen morgen in den Kinos bei uns an.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Oliver Thoma.
Die Publizistin Ferda Ataman soll neue Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung werden. Das hat das Bundeskabinett vorgeschlagen. Der Bundestag muss noch zustimmen. Ataman war unter anderem im Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration in Nordrhein-Westfalen und als Referatsleiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes tätig. Außerdem baute sie den Mediendienst Integration auf und ist Buchautorin, Journalistin und Kolumnistin für verschiedene Zeitungen und Magazine. Nach Valeri Gergiev stellt sich mit dem Bratschisten Juri Baschmet ein weiterer international erfolgreicher russischer Künstler demonstrativ auf die Seite von Präsident Putin. Das berichtet der Bayerische Rundfunk unter Berufung auf die russische Wochenzeitung AIF. In einem Interview habe Bashmet gesagt, er liebe nun mal sein Land und seinen Präsidenten. Diesen Standpunkt werde er nicht aufgeben, auch wenn das bedeutet, dass er nie wieder im Westen auftreten werde. Das Niveau im Westen werde ohnehin bald spürbar sinken. Schon 2014 sprach sich Bashmet für die Annexion der Krim aus. Seine internationale Solokarriere begann 1976 in München, als er den internationalen Musikwettbewerb der ARD gewann. Nach einem kritischen TV-Beitrag des Satirikers Jan Böhmermann hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen Influencer Finn Kliemann eingeleitet. Das teilte die Behörde im niedersächsischen Stade auf dpa-Anfrage mit. Es werde unter anderem wegen Betrugsverdachts gegen den Musiker und Geschäftsmann zu umstrittenen Geschäften mit Schutzmasken ermittelt. Kliemann hatte nach dem Fernsehbeitrag Missverständnisse und Fehler eingeräumt. Der Influencer distanzierte sich auch von einer ihm gehörenden Textilfirma und richtete seiner Community aus, dass es ihm leid tue und dass er bei sich aufräumen wolle. 8 Monate nach dem Tod des Schöpfers der umstrittenen Mohammed-Karikaturen, Lars Vilks, sind sich die Ermittler sicher, es war ein Unfall. Das teilte die schwedische Staatsanwaltschaft mit. Neben dem 65-jährigen Vilks kamen bei dem Autounfall 2 weitere Menschen ums Leben. Weil der Karikaturist seit der Veröffentlichung der Zeichnung 2007 Todesdrohungen erhalten hatte, war ein Anschlag nicht ausgeschlossen worden. Vilks Zeichnungen zeigten den Propheten Mohammed mit einem Hundekörper. Im Islam gelten Darstellungen des Propheten traditionell als blasphemisch, Hunde zudem als unrein.
Die brasilianische Künstlerin Christiane Jatahi bekommt in diesem Sommer den goldenen Löwen der Biennale in Venedig für ihr Lebenswerk. Ein Werk, das sich immer wieder mit der brutalen Geschichte und Gegenwart ihres Heimatlands auseinandersetzt. Ihre künstlerische Handschrift, die ist auch speziell. Sie verwebt Fiktion und Wirklichkeit ebenso wie Theater und Film.
Klar, ich bin fürs Theater ausgebildet, aber ich habe auch Journalismus, Kommunikation und Kino studiert. Und ich habe immer Wege gesucht zwischen diesen beiden Welten. Und ich glaube, dass ich so immer Verbindungen kreiere zwischen den Künsten. Ich stelle mir das Theater als universellen Raum vor, nicht nur als Bühne. Und das Theater beginnt zu agieren in enger Beziehung mit dem Kino.
Bei den Wiener Festwochen wurde heute Abend der letzte Teil ihrer Trilogy of Horror uraufgeführt. Nach der Stille heißt das Stück, eine Erzählung über die bis heute andauernde koloniale Gewalt in Brasilien, die auch tief in den brasilianischen Urwald führt, wie man dann auch hört. Für Fazit war Martin Pesel bei der Uraufführung. Vielleicht, Herr Pesel, mal eine kurze Einordnung. Wie fügt sich dieses Stück nach der Stille als Abschluss in die Trilogie von Christiane Jatahi denn ein?
Ja, da muss ich vorschicken, dass ich keine der beiden ersten Arbeiten selbst gesehen habe. Aber natürlich habe ich meine Hausaufgaben gemacht. Das Interessante ist, wie international Jatahi arbeitet. Dieser goldene Löwe ist also jedenfalls verdient, den sie da in Venedig bekommen wird. Der erste Teil war eine französischsprachige Schweizer Produktion, die beim Festival in Avignon vergangenen Sommer aufgeführt wurde, mit dem deutschen Titel Zwischen Hund und Wolf, nach dem Film Dogville von Lars von Trier. Da ging es um die Mechanismen des Faschismus. Den zweiten Teil hat Jatahi mit dem Ensemble des Zürcher Schauspielhauses herausgebracht, Before the Sky Falls. Der bezieht sich auf Shakespeares Macbeth und zeigt, wie die toxische Männlichkeit von Leuten wie dem brasilianischen Präsidenten Bolsonaro die Frauen zum Schweigen bringt und das Land kaputt macht. Und diesmal in Después do Silencio, also nach der Stille oder nach dem Schweigen, wäre vielleicht auch eine gute Übersetzung. Da geht es um strukturellen Rassismus, Sklaverei und historische Ungerechtigkeiten.
Und welche Geschichten werden denn da jetzt erzählt oder gibt es gar keine Geschichten?
Doch. Die literarische Vorlage ist ein in portugiesischer Sprache wohl sehr gefeierter Roman eines Ende der 70er Jahre geborenen Autors, Itamar Vieira Jr., der im August diesen Jahres auch in deutscher Übersetzung unter dem Titel »Die Sprache meiner Schwester« erscheinen wird. Und in diesem Roman stirbt eine Figur, weil sie sich gegen einen Großgrundbesitzer durchzusetzen versucht, der eine Gruppe indigener Schwarzer, die seit Generationen dort leben, unmenschlichen Bedingungen aussetzt. Und das nimmt Jatahi als Anknüpfungspunkt zu einem Dokumentarfilm über einen Mann, einen realen Mann, der ebenfalls im Kampf um Landrechte ermordet wurde in den 60er Jahren. Die Täter wurden nie zur Rechenschaft gezogen. Und bei Jatahi sind Ausschnitte aus diesem Film zu sehen, aber es gibt auch viel Filmmaterial, das die Regisseurin selbst mit ihren SchauspielerInnen und der Bevölkerung einer Gegend im Nordosten Brasiliens gedreht hat.
Das Ganze also klingt nach einem, ja, hochpolitischen Mix aus Theater und Film.
Hochpolitisch, ja, aber auch erzählerisch komplex. Denn das Setting klingt ja im ersten Moment eher trocken. Es gibt eine Leinwand, da wird Filmmaterial gezeigt und live erklären ein paar Performerinnen, was es da zu sehen gibt. Und so soll es am Anfang auch aussehen. Also wenn da nicht ein eigener Arbeitsbereich für einen Musiker und Geräuschemacher dastünde, so mit einer Trommel und Mikros und anderen Instrumenten, dann würde man denken, man sei in einer Lecture-Performance gelandet oder in so einer Art Tribunal, wie Milo Rau sie früher veranstaltet hat. Denn die Schauspielerinnen stellen sich zunächst als Nachfahrinnen bzw. Angehörige dieser verstorbenen Männer vor, der eine echt, der andere eine Romanfigur. Und diese Angehörigen sind jetzt hier, um den Staat, den Kapitalismus, den Kolonialismus anzuklagen. Aber dann verschwimmen immer mehr die verschiedenen Realitäten und Fiktionen live und auf der Leinwand und kreieren dadurch auf der Bühne ihre eigene Geschichte.
Ist das Ganze überzeugend? Also hatten Sie einen guten Abend im Theater in Wien?
Es ist ein faszinierender Abend mit einer politischen Aussage, der aber überhaupt nicht in so einem diskursiven Aktivismus hängen bleibt. Das hat auch mit der Sprache zu tun. Also ich musste ja viel die Übertitel lesen, weil ich kein Portugiesisch verstehe. Aber trotzdem habe ich den Klang dieser Sprache sofort verstanden als etwas, was in eine große Komposition eingefügt ist. Jatahi weiß, dass sie ein internationales Publikum vor sich hat. Sie stützt ihre Geschichten also immer mit gerade genug Erklärung ab, dass ich verschmerzen kann, wenn ich nicht jede einzelne kulturelle Anspielung verstehe oder wenn jetzt das Konzept der Geister, die einen bei ekstatischen Ritualen besteigen, mir eher fremd vorkommt. Aber so kann sie guten Gewissens einen Abend von BrasilianerInnen für BrasilianerInnen machen, die dann vielleicht auch diesen Roman gut kennen und noch mehr Dinge mitnehmen als ich. Aber dieses Gefühl, das ich bei manchen internationalen Gastspielen habe, dass so viel auf der Strecke bleibt, das hatte ich hier überhaupt nicht. Es ist ein rhythmisches, komponiertes Kunstwerk mit starken Bildern und Klängen und letztlich auch mit starkem Schauspiel.
Martin Pesel über Nach der Stille, Depois do Silencio, den Abschluss der Trilogy of Horror der Theatermacherin Christiane Jatahi. Die nächste Vorstellung, die ist morgen Donnerstag im Odeon in Wien. Am 19. Juni treten bei der Stichwahl in Kolumbien zwei höchst unterschiedliche Kandidaten im Rennen um die Präsidentschaft an. Gustavo Petro, ein Ex-Guerillero und linker Ökonom, und Rodolfo Hernandez, ein 77-jähriger, unberechenbarer Immobilienhai, eine Art kolumbianischer Trump, der in den letzten Zügen des Wahlkampfs nochmal so richtig ordentlich zulegen konnte. Und zwar auch wegen seiner geschickten Social-Media-Kampagne. TikTok spielt eine ganz wichtige Rolle. Kai Laufen berichtet.
Knallige, überdrehte Videos sind das Markenzeichen des Alten auf TikTok, wie er sich selbst oft nennt. »77 Jahre alt ist Rodolfo Hernandez, Bauunternehmer und ehemaliger Bürgermeister der Großstadt Bucaramanga im Nordosten Kolumbiens. Und er ist El Viejo del TikTok, der TikTok-Opa, ein selbstinszeniertes Medienphänomen.« Im ersten Wahlgang landete Hernandez überraschend auf dem zweiten Platz und tritt am Sonntag zur Stichwahl gegen den eigentlich als Favoriten gehandelten Linkskandidaten Gustavo Petro an. Viejito pero sabroso, er sei ein bisschen alt, aber noch frisch, sagt Hernandez selbstironisch in seinem Profil, und in manchen seiner Beiträge verbindet er geschickt junge Themen und Jugendsprache. Tenemos en Colombia Sol. Wir haben in Kolumbien Wind und Sonne, aber die Regierung will uns Fracking verkaufen. Fuck Fracking. So teilt er gegen die traditionelle Elite des Landes aus, die in diesen Wahlen erstmals abgeschlagen auf hinteren Rängen landete. Aber so teilt er auch gegen seinen Hauptgegner Gustavo Petro aus, den ehemaligen Guerillero mit einem klar linken Wahlprogramm. Statt die Reichen zu verfolgen, müssen wir die Armut verfolgen. Die Armut töten, nicht die Reichen wirtschaftlich töten. Denn wenn wir die verfolgen, gibt es in 2-3 Jahren keine Reichen mehr. Und dann kann sich die Privatwirtschaft nicht gegen die kriminellen und erpresserischen Politiker wehren. Einfache Botschaften in der Sprache der Straße. Die traurige Tradition der Gewalt hat ihre Spuren auch in der kolumbianischen Variante des Spanischen hinterlassen, die besonders reich ist an Witz und Neuschöpfungen. Manchmal fragen mich die Leute, warum ich Schimpfwörter benutze. "2040 Nichtsnutze, schamlose Bande." Naja, weil ich spontan bin, weil ich natürlich bin, weil wir unter Freunden nun mal so reden. Aber was ich klarstellen will, ich bin aufrichtig und konstruktiv und will für alle Bürger da sein. Was ich sage, kommt von Herzen. Diese Botschaft kommt an, vielleicht gerade, weil Hernandez das Videoportal TikTok als seinen wichtigsten, ja fast einzigen Kommunikationskanal nutzt. Fernsehauftritte meidet er, für Werbung gibt er fast kein Geld aus und sein Wahlprogramm gibt es nur in Videoschnipseln. So blieb er für seine Konkurrenz unangreifbar. Kurioser Fakt, während Hernandez knapp 600.000 Follower auf TikTok hat, sind es bei Linkskandidat Petro 1,1 Millionen. Doch während dieser das Medium nutzt, um sich als netter Familienvater zu zeigen und ansonsten sein Wahlprogramm vorzustellen, hat sich Hernandez erfolgreich als Kandidat des Anti-Establishments dargestellt, meint Dani Ramirez, Dozent an der Universität El Rosario in Bogotá und Marketing-Spezialist. Er ist jemand, der von außen kommt und das Establishment verändern will, mit seinen eigenen, sehr kolumbianischen Kriterien und Methoden, aber auch nach dem Vorbild und Modell anderer Politiker und im Rahmen der Neopopulisten. Vergleichbar sei das mit der Art, wie Donald Trump einst Twitter nutzte und mit kurzen, knackigen Aussagen erfolgreich den Diskurs bestimmen konnte. Im 21. Jahrhundert, so scheint es, macht das Medium den politischen Erfolg. Rodolfo Hernandez hat keine strukturierten Reden. Er weiß nicht, wie man komplexe Ideen und Vorschläge entwickelt. Er hat nicht die Fähigkeit, oder zumindest haben wir es nicht gesehen, dass er in der Lage ist, einen Vorschlag zu machen und ihn zu verteidigen. Aber er tanzt und das scheint den Leuten zu gefallen.
Rodolfo Hernandez, populistischer Kandidat für das Präsidentschaftsamt in Kolumbien. Am 19. Juni entscheidet sich, ob er das Rennen macht oder sein Kontrahent Gustavo Petro. Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Die Feuilletons von morgen hat Klaus Pokatzki gelesen.
Schlechte Nachrichten werden weniger gelesen, erfahren wir aus der Tageszeitung Taz. Immer mehr Menschen vermeiden einer Studie zufolge angstmachende Nachrichten, wie die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg oder die drohende Wirtschaftskrise. So das Ergebnis einer Studie des Reuters Institute an der Universität Oxford nach einer Befragung von 93.000 Menschen in 46 Ländern. Also beginnen wir hier mit einer guten Nachricht. Könnte Putin mit Punk besiegt werden, Pussy Riot würde die Welt befreien vom russischen Tyrannen, verheißt uns die Neue Zürcher Zeitung, die voll des Lobes ist über die wuchtige Performance der russischen Aktivistinnen bei einem Auftritt in Basel. Russland hat weitere rund 50 britische Staatsbürger, darunter vor allem Journalisten und Medienvertreter, mit Einreiseverboten belegt, teilt uns die Taz dann wieder in einer schlechten Nachricht mit. Das russische Außenministerium veröffentlichte am Dienstag 49 Namen in Ergänzung zu einer langen schwarzen Liste, auf der bereits hunderte westliche Staatsbürger stehen. Für Menschen wie unseren Ex-Kanzler Gerhard Schröder gibt es bei den Russen wahrscheinlich eine weiße Liste. Nationalismus ist in jedem Land und in jeder Epoche etwas anderes, steht in der Neuen Zürcher. Er kann liberal und humanistisch sein, aber auch bösartig, dumpf und grausam, schreibt Christoph Brumme und erklärt uns dann den guten Nationalismus der Ukraine. Der gegenwärtige Nationalismus in der Ukraine wird von der Verzweiflung angetrieben, über Jahrhunderte hinweg von den Nachbarn immer wieder betrogen, überfallen, massakriert und unterjocht zu werden. Er ist in seinem Wesen nicht gegen andere gerichtet, weder gegen Minderheiten im Innern noch nach außen, meint der Schriftsteller, der aus Wernigerode stammt und seit 6 Jahren in der ostukrainischen Stadt Poltawa lebt. Während in Deutschland 2021 laut Bundeskriminalamt pro Tag 6 antisemitische Gewalttaten registriert wurden, gehört die Ukraine laut jüdischem Weltkongress zu den Ländern, in denen überhaupt keine antisemitische Gewalt stattfindet. Da lesen wir umso aufmerksamer, was 11 junge Menschen aus der Ukraine an ihre Altersgenossinnen und Genossen in Deutschland schreiben. Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Deutschland und Intellektuelle, hauptsächlich Angehörige der älteren Generation, rufen die Ukraine dazu auf, Realisten zu sein. Wird an eine Initiative der Zeitschrift Emma erinnert. Manchmal, mitunter sehr unverblümt, drücken sie gar die Erwartung aus, die Ukraine sollte doch kapitulieren. Im Prinzip sind sie bereit, uns zu opfern, heißt es nun in dem offenen Brief aus der Ukraine, den die Taz veröffentlicht. Der von Russland geführte ungerechte Krieg bringt uns zurück zu der Frage, die der europäischen Kultur zugrunde liegt, und zwar die der Gerechtigkeit. Ist Gerechtigkeit möglich? Und das, worum wir kämpfen, ist die Zukunft eines freien Europas. Seid euch selbst treu, entscheidet euch für die richtige Seite und handelt jetzt. Manch einer bei uns wird das nicht gerne lesen. Ob Alice Schwarzer und ihrer Emma eine Antwort auf die jungen Menschen in der Ukraine einfällt, die um ihr Leben bangen müssen? Das allgemeine Vertrauen in die Medien nahm im Vergleich zum Vorjahr von 44% auf 42% ab, teilt uns die Taz noch über die britische Studie mit. In Finnland vertrauen 69% den Medien, in den USA und der Slowakei hingegen nur 26%. In Deutschland lag die Quote bei 50%. In Finnland sollte man Journalist sein.
Das war die Kulturpresseschau von Klaus Pokatzki. Und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.